Soundcheck Politik, der Podcast mit Andreas Stoch.
Herzlich willkommen zu Soundcheck Politik, meinem Podcast, in dem ich euch alle zwei Wochen begrüßen darf. Und ihr wisst es, in Soundcheck Politik geht es um die großen und kleinen politischen Fragen. Aber es geht natürlich immer auch um Musik. Und mit wechselnden Gästen spreche ich nicht nur über die aktuellen politischen Herausforderungen, sondern natürlich auch über die Musik und andere Leidenschaften meiner Gäste. Und ich begrüße heute sehr, sehr herzlich Herrn Professor Dr. Maximilian Fichtner. Herr Professor Fichtner ist geschäftsführender Direktor des Helmholtz-Instituts Ulm für elektrochemische Energiespeicherung. Herzlich willkommen, lieber Herr Professor Fichtner. Ich freue mich, dass Sie heute unser Gast sind.
Ja, ich grüße Sie. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, lieber Herr Professor Fichtner, wir durften uns ja vor kurzem in Ulm am Helmholtz-Institut treffen und ich war sehr fasziniert. Der Song, den wir gerade gehört haben, Electric Avenue, spielt auf zwei Punkte an, über die ich heute mit Ihnen sprechen will. Einmal natürlich das Thema Mobilität. Wir haben intensiv die Diskussion, wie wir zukünftig in Deutschland, auch in Baden-Württemberg, mobil sein werden. Und natürlich geht es da ganz wesentlich auch um die Frage an der sogenannten Antriebswende. Mit welchen Motoren, mit welchen Antrieben sind unsere Fahrzeuge, sei es PKWs oder auch größere Fahrzeuge, unterwegs? Und Sie sind ja jemand, der sich schon in verschiedenen Bereichen, gerade was das Thema Antriebe angeht, getummelt hat. Einmal das Thema Wasserstoff, dann natürlich auch das Thema der sogenannten E-Fuels, aber eben auch in der batteriebetriebenen Mobilität. Und lieber Professor Fichtner, wenn Sie vielleicht ein bisschen was zu Ihrer Biografie sagen und auch die Stationen mal aufzählen, in denen Sie schon auch gerade aus wissenschaftlicher Sicht sich mit diesem Thema, nämlich der Umsetzung von Energie für Mobilitätsfragen, beschäftigt haben.
Ja, mache ich gerne. Also ich habe meine wissenschaftliche Karriere begonnen, damals noch am Kernforschungszentrum Karlsruhe, im Institut für Radiochemie. Also da war noch vieles offen in der Sache. Bin dann gewechselt, war eine Zeit lang Vorstandsreferent im Bereich Grundlagenforschung und neue Technologien. Bin dann zurück in die Wissenschaft, habe eine Aktivität aufgebaut, 4 Jahre zum Thema künstliche Kraftstoffe, heute würde man sagen E-Fuels. Und dann bin ich zu einem neu gegründeten Institut wieder gewechselt und habe eine Aktivität aufgebaut im Bereich Wasserstoff. Das war dann auch eine der größten Aktivitäten in Deutschland. Ich war in der Zeit, Vertreter Deutschlands, also sogenannter German Expert bei der Internationalen Energieagentur in Sachen Wasserstoff, habe Konferenzen als Chairman geleitet und so weiter. Und dann Ende der 2000er Jahre hat sich so langsam so ein bisschen eine Sättigung ergeben in vielen Dingen beim Wasserstoff. Zu der Zeit kam das Thema Batterie sehr stark hoch. Und da gibt es auch viele Gemeinsamkeiten zwischen Batterie und Wasserstoffspeichern. Und wir sind da langsam rein, langsam aus dem Wasserstoff wieder raus. Und dann gab es hier das neue Institut in Ulm, was gegründet wurde. Ich habe mich beworben. Die haben mich genommen.
Sehr gut. Ich glaube, das ist ganz beeindruckend, weil Sie vor allem auch in den verschiedenen Bereichen, die ja jetzt als alternative Antriebsformen auch immer wieder genannt werden, ich sage jetzt mal auch mit einer wissenschaftlichen Expertise unterwegs sind. Ich würde das Ganze gerne ein bisschen abschichten. Wir haben ja zunächst mal die große, große Frage, die jedenfalls so diskutiert wird. Ist es überhaupt notwendig oder richtig, wirtschaftspolitisch gesehen, aus dem Verbrennungsmotor auszusteigen? Wir haben uns ja lange in Deutschland und vor allem auch in Baden-Württemberg auf die Schultern geklopft und haben gesagt, wir bauen die weltweit besten Motoren und entwickeln die auch immer weiter. Und das Thema der Klimaneutralität kommt ja irgendwie, ich sage es einfach mal, von außen aus Sicht vieler und stört, ich sage das mal so, etwas augenzwinkernd stört das Erfolgsmodell der bisherigen baden-württembergischen deutschen Autoindustrie, vor allem was das Thema des Antriebs angeht. Was sagen Sie jemandem, und zwar aus wissenschaftlicher Sicht, der in Frage stellt, ob es überhaupt notwendig ist, sich vom Verbrennungsmotor, und ich spreche jetzt noch vom Einsatz fossiler Kraftstoffe, also sprich Benzin beziehungsweise Diesel, was sagen Sie dem, warum das vielleicht nicht die beste Idee ist, an diesen traditionellen Antrieben festzuhalten?
Ja, also ich lasse mal das Klimathema außen vor, aber es gibt noch andere Gründe, die auf kurze Frist wahrscheinlich zwingender sind. Also wir exportieren in Deutschland 70% unserer Pkw, ja, Tendenz steigend. Ich kenne auch das Argument, dass man sagt, ja, wir sind ja blöd, wir haben jahrzehntelang, haben wir vom Verbrennungsmotor sehr gut gelebt, wir sind die Besten in der Motorenherstellung und so weiter. Wenn ich mir jetzt die internationale Entwicklung anschaue, und in China ist es so, dass die Zulassung reiner Verbrenner, wenn man die Entwicklung, die im Augenblick linear verläuft, wenn man die weiter extrapoliert, dann kann man sagen, im Jahr 2028 werden noch 5% der Neuzulassungen reine Verbrenner sein. Die Elektrifizierung nimmt dort rasant zu, im letzten Jahr mit 39%. Deutschland springt jetzt auch wieder an. Also man kann natürlich hergehen und sagen, wir ziehen um Deutschland so einen Zaun wie um ein gallisches Dorf, ja, und wir lassen hier nur noch Verbrenner zu. Das kann man machen. Wir würden wahrscheinlich weiterhin in dieser Technologie vorne mitführend sein, allerdings in der schrumpfenden Nische. Darüber muss man sich klar sein. Also das heißt, man kann jetzt im Augenblick natürlich noch ein bisschen gut davon leben, aber alle, die halt so eine Strategie fahren, die machen sich entweder hübsch als Übernahmekandidat oder sie werden ganz verschwinden.
Wir hören ja mitunter, oder wollten Sie noch ergänzen?
Naja, gut, das Klimathema ist natürlich eine andere Sache. Was ich aber neben dem Klimathema auch noch bemerken möchte, ist, es redet ja kaum jemand darüber, ob das eine echte langfristige Perspektive ist. Ne? Heutzutage sagt man ja nicht mehr nachhaltig, sondern heutzutage sagt man, ist das enkelfähig? Und dann muss ich sagen, nein, genau. Es ist nicht enkelfähig, weil die zur Verfügung stehenden Ressourcen, die laufen langsam leer. Und die Internationale Energieagentur, die das ganze Thema schon seit Jahrzehnten begleitet, also die hat vor einiger Zeit festgestellt, dass 80% der 800 größten Erdölfelder weltweit über den sogenannten Förderpeak oder das Fördermaximum gelaufen sind. Das heißt, sie nehmen langsam ab. Es kommt immer mehr Öl aus Quellen wie schmutzigen Quellen wie Fracking und Teersanden. Und das wird immer teurer werden. Und schwieriger werden. Was halt oft übersehen wird, ist, wir brauchen das Öl als sehr, sehr, sehr wichtigen Rohstoff für ganz viele Sachen. Kunststoffe, Computer, Düngemittel, Farbe an den Wänden, Möbel, unsere Kleidung, alles ist auf Öl basiert. Ja? Und wir pusten das Zeug zum Auspuff raus, als ob wir das ewig machen könnten. Und das finde ich eine sehr gefährliche und sehr bedauernswerte Entwicklung.
Okay, und wir haben ja in der Autoindustrie, jetzt kommen wir ein bisschen, ich sage jetzt mal auch in die Strategien, die dann auch gefahren werden, ja auch in die Debatte um dieses Halb-Halb. Also ich rede jetzt von den sogenannten Hybridfahrzeugen. Ja, also ich packe dann zu dem Verbrennungsmotor noch einen Elektromotor dazu, der, ich sage es mal, in Teilen wirklich fast nur symbolischen Charakter hat, weil er 30 Kilometer Reichweite ergibt. Ich habe halt gemerkt, dass auch in der Autoindustrie so ein bisschen die Hoffnung war, dass man sich über die Hybridfahrzeuge noch ein bisschen Zeit erkaufen kann. Ich sage es ganz offen, auch auf Seiten der Gewerkschaften und der Beschäftigten habe ich eine Weile sehr euphorisch über die Hybridfahrzeuge-Erzählungen gehört. Halten Sie das aus Ihrer Sicht? Ich weiß, Sie fahren ja auch ein E-Auto, und zwar aus praktischen Gründen. Halten Sie so eine Zwischenlösung für einen gangbaren Weg oder für einen sinnvollen Weg? Weil im Endeffekt fahre ich ja trotzdem den schweren Motor durch die Gegend und noch eine Batterie, die nicht ganz ohne ist. Was halten Sie von dieser Hybrid-Idee?
Also die Hybridfahrzeuge sind die schwersten Fahrzeuge auf der Straße. Das sind also nochmal schwerer als die reinen Elektrofahrzeuge. was man leider auch feststellen muss, das hat die EU schon festgestellt, aber verschiedene andere Forschungsorganisationen auch, ist, dass der reale Verbrauch von Hybridfahrzeugen etwa um das 3- bis 4-fache höher ist als das, was im Prospekt steht. Ja, und das liegt einfach daran, dass die Leute halt diese elektrische Option kaum nutzen, so gut wie nicht. Sie profitieren von Steuervorteilen, das ist vielleicht das Incentive dabei, aber am Ende des Tages tun sie eigentlich überhaupt nichts für die Klimagasreduktion. Das können sie in allen Statistiken nachlesen. Also wenn sie den Treibhausgasausstoß der deutschen Flotte nehmen, ja, und ziehen da die Elektrofahrzeuge ab, dann sehen sie, wie der Treibhausgasausstoß die letzten Jahrzehnte stetig weiter angestiegen ist. Da hat sich überhaupt nichts verbessert und schon gar nicht durch die Hybride.
Ja. Und jetzt steigen wir mal über in die, ich sage jetzt mal, Optionen der sogenannten alternativen Antriebe. Es gibt ja auch die Fraktion, die in der Politik auf dem Weg ist und versucht, diese E-Fuels oder auch HVOs als Option, um die Verbrennungsmotoren, die wir ja in unseren Fahrzeugen haben, sozusagen unbedenklich weiter betreiben zu können. Und auch darüber haben wir uns ja schon mal beim Gespräch unterhalten. Wie stellt sich das Ganze dar, was die Wirtschaftlichkeit angeht? Wir haben ja da auch einen Energieeinsatz, den wir erstmal brauchen, um diese Kraftstoffe herzustellen. Was halten Sie von der Zukunftsfähigkeit dieser Idee?
Da muss man ein bisschen unterscheiden. Da gibt es im Prinzip zwei Sorten. Das eine sind die klassischen E-Fuels, also Flüssigkraftstoffe, die aus Kohlendioxid gemacht werden, was man aus der Luft einsammeln muss, und Wasserstoff, was man durch, ich sag mal, grüne Energie, Wasserspaltung herstellt. Und das andere sind die Rohstoffe oder Kraftstoffe, die auf Pflanzenöl basieren, das sogenannte HVO 100, Hydrogen-treated Vegetable Oils. So, die beiden werden ja immer, also von einigen Leuten, von den Freunden des Verbrennungsmotors, sage ich mal, werden die so vorne rangestellt. Und ich kann mich erinnern, ich war mit unserem früheren Verkehrsminister, war ich mal in einem Podcast gewesen, und der hat dann die Position seiner Partei vertreten. Die haben gesagt, wenn wir morgen mit E-Fuels fahren, ja, wir haben ja noch eine Verbrennerflotte. Der Motor an sich ist ja nicht das Schädliche, sondern das, was man da drin verbrennt. Was richtig ist. Ja. Aber er hat gesagt, wenn wir morgen mit E-Fuels fahren, unsere Bestandsflotte, dann können wir praktisch ab dann unsere PKW klimaneutral betreiben. Ja, das ist die Aussage, ist auch heute noch die Aussage. Da sind mehrere Fehler drin in dem Satz. Also das eine ist, es gibt keinen klimaneutralen Antrieb. Das ist ein völliger Unsinn. Auch batterieelektrische Fahrzeuge sind bei weitem nicht klimaneutral. Wir können immer nur die am wenigsten schädliche Option wählen. Ja, und das wäre nach heutigem Stand wäre das der Batterieantrieb. Okay, das andere ist, wir fahren morgen mit E-Fuels. Da hat die Internationale Energieagentur auch wieder jetzt mal alles zusammengetragen, weltweit, was an Projekten geplant ist. Ne? Bis 2035, das ist ja das berühmte Datum, wo dann irgendwie was geändert werden soll. Bis 2035 kam die auf eine Zahl von energetisch gerechnet 45 Terawattstunden. Bis 2035. Das ist ein Tausendstel der aktuellen Erdölförderung. Wenn man das alles weltweit einsammeln würde, nach Deutschland bringen, dann könnte man damit 8% unseres PKW-Verkehrs damit versorgen. Aber da muss man wirklich alles auf der Welt nach Deutschland. Das nächste ist, die Internationale Energieagentur hat festgestellt, dass von diesen Projekten, das sind über 1000, nur 1% durch Investments wirklich abgesichert ist. Das heißt, wir sprechen gesichert über ein Hunderttausendstel der aktuellen Erdölförderung. Ja. Also bitte nicht falsch verstehen, ich bin überhaupt nicht gegen E-Fuels, ja, weil wir brauchen sie dringend im Flugverkehr, im Schiffsverkehr, wo man nicht elektrifizieren kann. Aber zu glauben, dass man da im Pkw-Bereich was machen kann, das ist völliger Unsinn. Ja. Wenn man dann mal schaut, die Kollegen, die auch so Berechnungen machen, die also einen Background haben mit Anlagentechnik und sowas, die sagen, naja, bis es dann auf dem Markt ist, bis da eine Marge drin ist und vielleicht noch regulär besteuert, kostet der Liter 10 Euro. Mhm. Ja. Und man muss man halt auch sagen, um die gleichen Kilometer zu fahren, muss ich in diese ganze Prozesskette mal so viel Energie reinstecken, wie wenn ich elektrisch fahre. Ja, das heißt, das ist sowieso nur möglich in Gegenden, wo also ständig der Wind weht oder wo die Sonne ist und so weiter. Also hier in Europa sowas zu machen, ist völliger Unsinn.
Okay, das heißt, wir werden wahrscheinlich nicht so viel Energie übrig haben, dass wir das sozusagen in die E-Fuels-Produktion stecken können.
Also wenn man mal achtmal so viele, also man kann das machen, man muss halt achtmal so viele Windräder aufstellen. Das sage ich einfach mal. Das sollten die Kollegen vielleicht auch mal sagen. Dann das nächste ist das HVO. Da macht man so, dass man pflanzliches Altöl einsammelt, also so alte Fette und so aus der Gastronomie und so weiter, Frittenfett. Und das wird mit Wasserstoff behandelt und wird dann umgewandelt und es kommt ein Kraftstoff dabei raus. Und da heißt es immer, es wird mehr als 90% CO2 einsparen. Tatsache ist aber folgendes. Diese Fette, die werden bereits seit Jahrzehnten eingesammelt. Da gibt's Sammelwagen, wir haben so einen Tank drauf und die sammeln bereits jetzt schon diese ganzen pflanzlichen Altfette ein und die werden eingesetzt für chemische Prozesse und für thermische Prozesse, nämlich um dort die CO2-Bilanz zu verbessern. Ja, bei der Zementherstellung oder sonst irgendwas. Das heißt, wenn man die dort wegnimmt, ja, und dort werden sie dann durch Schweröl ersetzt oder sonst irgendwas, wenn man die dort wegnimmt, um sie dann in Kraftstoffe umzuwandeln, da ist das linke Tasche, rechte Tasche. Das heißt, da lügt man sich wirklich in die Tasche. Da hat man klimatechnisch überhaupt nichts gewonnen. Und zudem kommt jetzt halt auch noch raus, dass die Grundlage für viele dieser HVOs, die in Europa jetzt angeboten werden, sind dann zum Teil auf der Basis von Palmöl, was in Indonesien hergestellt wird, verbotenerweise, sage ich mal, nach China gebracht wird. Dort wird es umdeklariert als Bioabfall und kommt dann nach Deutschland und nach Europa. Ja, da ist jetzt die EU im Augenblick dran, um das aufzuklären. Aber das ist natürlich was, wir vernichten damit Regenwälder. Und deshalb ist es normalerweise auch verboten. Ja, wird aber jetzt gemacht, weil die Rohstoffe halt im Lande nicht ausreichen.
Ja, das heißt, sowohl bei den E-Fuels, was die Frage der Menge angeht, aber auch bei den HVOs, Menge und Art der Produktion, eigentlich keine Lösung, um den Bedarf im Bereich der Mobilität, vor allem im Pkw-Bereich, zu decken, wenn ich Sie richtig verstehe.
So sieht's aus.
Und dann kommen ja die weiteren Varianten. Wir haben ja in den letzten 10, 15 Jahren ja auch die Diskussion gehabt, einmal, was das Thema Einsatz der Brennstoffzelle angeht, das Thema Wasserstofftankstellen, die wir ja mit vereinzelt auch beobachtet haben. Und wir haben ja auch Länder, in denen das so ein bisschen als Entwicklungspfad auch unterstützt wurde. Wie nehmen Sie diese Alternativen wahr? Gerade auch, ich sage jetzt mal, klar, weg vom Verbrenner, aber sind es tatsächliche, auch wissenschaftlich wahrscheinliche Alternativen zur batteriebetriebenen Mobilität? Oder wo sind da die Schwierigkeiten in diesen Bereichen?
Also zum Thema Wasserstoff ist zu sagen, dass wir Wasserstoff, so wie es aussieht, unbedingt benötigen. Wir werden allerdings eher in der chemischen Industrie und vielleicht als Energiespeicher, das muss man noch sehen. Im Pkw-Bereich hat er sich bisher nicht durchgesetzt, obwohl die Technik eigentlich sehr weit gediehen ist. Also Daimler ist ja schon Ende der 90er Jahre mit dem F-Zell einmal um die Welt gefahren. Ja, also das heißt, die Technik funktioniert, es geht auch. Das Problem ist halt, dass so ein Wasserstofffahrzeug im Augenblick in der Herstellung etwa 8-mal teurer ist als ein elektrisches Fahrzeug. Das ist ein Problem. Und der Fahrtkilometer ist auch teurer, weil der Wasserstoff selber vergleichsweise teuer ist. Und was hier halt auch noch dazu kommt, ist, 90-95% unseres Wasserstoffs, den wir verwenden, das ist kein sogenannter grüner Wasserstoff, der jetzt also mit erneuerbaren Energien hergestellt worden wäre, sondern das ist sogenannter grauer Wasserstoff. Das heißt, der wird durch eine chemische Reaktion von Erdgas, also Methan, mit Wasser hergestellt. Dabei entsteht Wasserstoff und Kohlendioxid. Am Ende des Tages ist ein aktuelles Wasserstofffahrzeug, hat einen Treibhausgas-Fußabdruck, irgendwo zwischen einem Plug-in und einem Diesel. Ja, das heißt, das bringt also im Augenblick keinen Fortschritt. Die haben zwar am Auspuff hinten, kommt da nur Wasserdampf raus, aber das CO2 entsteht halt in Massen an anderer Stelle. Das heißt, sie sind zu teuer, sie sind nicht grün und vor allem, sie sind auch wartungsanfällig und die Infrastruktur krankt halt daran, dass der Wasserstoff selber ist das leichteste aller Gase und das lässt sich ganz schwer speichern. Das heißt, man muss also an Bord, braucht man 2 bis 3 700 Bar Drucktanks und der Wasserstoff muss an der Tankstelle auf über 1000 Bar komprimiert werden, auf minus 40 Grad abgekühlt. Da gibt es einen Haufen Verluste. So eine Tankstelle kostet 2 Millionen Euro im Vergleich zu einer Ladesäule, die jetzt 100.000 kostet oder sowas. Und die sind halt auch anfällig. Das ist ein Riesenproblem, was eben dazu führt, dass man jetzt in Österreich zum Beispiel werden alle Wasserstofftankstellen abgebaut. In Dänemark hat man sie abgebaut. In England hat man sie abgebaut. In Deutschland werden sie im Augenblick reduziert, beziehungsweise werden im Druck reduziert, weil man denkt, man kann damit vielleicht besser LKW tanken. Das sehe ich also eher auf dem Rückweg begriffen, als dass es da vorangehen würde.
Lieber Professor Fichter, herzlichen Dank zunächst mal für den Teil. Ich glaube, der ist wichtig, um sich auch mal ein realistisches Bild zu machen von der Chance, dass sich diese einzelnen Technologien durchsetzen. Aber der Podcast heißt ja Soundcheck Politik und ich habe es vorhin ja schon angedeutet. Ich will natürlich von meinen Gästen immer gerne auch wissen, was sind deren musikalische Vorlieben? Was ist das, was sie vielleicht morgens auf dem Weg zur Arbeit im Auto hören oder wenn sie sich mal unbeobachtet beim Joggen oder beim Duschen fühlen? Was sind so die Sachen, die sie sich anhören, wenn sie mal Lust auf gute Musik haben?
Also ich habe ja früher selber aktiv Musik gemacht, in einer wilden Studienzeit. Insofern höre ich eigentlich ganz verschiedene Arten von Musik. Ich höre bestimmte Arten von Klassik sehr gerne, vor allem wenn sie ruhig ist. Aber ich höre auch Trip-Hop, ich höre Hip-Hop und höre auch irgendwie den einen oder anderen Gitarren-Smash höre ich mir auch mal gerne an. Da bin ich nicht so festgelegt. Das entscheide ich nach Stimmung.
Also bunt gemischt und neugierig, kann man sagen. Sehr gut. Ja, lieber Professor Fichter, ich würde jetzt einen kleinen Break machen, und zwar unseren sogenannten Soundwechsel. Da wird heute Greta Waltenberg zu Wort kommen von Fridays for Future Baden-Württemberg, die uns etwas von ihr zu unserem heutigen Thema sagen wird.
Der Soundwechsel.
Hallo, freut mich sehr, hier zu sein. Ich bin Greta Waltenberg von Fridays for Future in Baden-Württemberg und bin vor allem in Freiburg aktiv, aber natürlich auch auf Landesebene. Und wenn wir über die Energiewende reden, reden wir natürlich einerseits inhaltlich darüber und haben inhaltliche Anforderungen und Erwartungen an die Politik. Und andererseits ist uns sehr klar, dass die ganzen Lösungen für die Energiewende und den Klimaschutz ja eigentlich schon klar sind und schon da sind. Trotzdem möchte ich Ihnen noch mal kurz das Wichtigste aufzählen, weil Baden-Württemberg seine Klimaziele gerade bei Weitem verfehlt. Um 18% werden die Klimaziele verfehlt. Es gibt noch kein Klimasofortprogramm, was das irgendwie korrigieren soll. Und auch gerade der Ausbau der erneuerbaren Energien hängt weiter hinterher, vor allem bei der Windkraft. Das heißt, wir brauchen natürlich einen Ausbau von erneuerbaren Energien, von Speichern, von vor allem Windkraft und Windkraft auch so, dass Kommunen und lokale Akteure und Akteurinnen daran beteiligt werden können. Und gleichzeitig dürfen wir nicht fossile Strukturen weiter ausbauen, wie zum Beispiel Gaskraftwerke und so, was ja oft auch gerade auf Bundesebene gerade viel in der Debatte ist, weil wir da natürlich Angst haben vor einem fossilen Lock-in. Das heißt, dass wir irgendwie weiterhin abhängig bleiben von fossilen Energien und wir gleichzeitig ja diese Chance haben, mit erneuerbaren Energien wirklich günstigen und nachhaltigen Strom zu produzieren. Und genau, bei diesem ganzen Inhaltlichen würden wir aber vor allem auf die Empfehlungen von den existierenden Gremien, gerade der Landesregierung, die es ja auch gibt, verweisen, also dem Klimasachverständigenrat zum Beispiel, weil es da einfach schon viele Vorschläge gibt, wie das technisch gelöst werden kann, aber auch andere Maßnahmen oder andere Aspekte natürlich, wie zum Beispiel Suffizienzaspekte, dass einfach wir teilweise vielleicht auch darüber reden müssen, weniger zu verbrauchen und weniger zu machen. Das ist der inhaltliche Teil und der lebensweltliche Teil, den wir in den Soundwechsel vielleicht reinbringen können, ist gerade diese Perspektive von jungen Menschen. Einerseits von jungen Menschen, die sich jetzt schon viel mit diesem Thema beschäftigt haben, mit Fridays for Future irgendwie seit über 5 Jahren. Und andererseits aber auch von anderen jungen Menschen, die wir einfach in unserem Umfeld haben. Also Leute, die in der Schule sind, die eine Ausbildung machen, die studieren oder die auch schon jung ins Berufsleben gestartet sind. Und das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Perspektive, die immer mitzudenken in der Landespolitik, was auch eine Aufforderung ist auf jeden Fall. Und zwar diese, es gibt ultra viele Krisen, wir wissen, dass es die gibt, wir spüren die teilweise einfach an steigenden Kosten und gleichzeitig haben wir das Gefühl, okay, wir können nicht viel mitgestalten in der Politik, es gibt nicht viele Jugendbeteiligungsformate, gerade auf Landesebene, es ist nochmal schwieriger, es gibt nicht viel Selbstwirksamkeit, wenn man mal was sagt und gleichzeitig aber natürlich im Rahmen dieser Krisen müssen wir irgendwie ganz viel unser eigenes Leben regeln, obwohl wir eigentlich sehr gern auch mitreden würden auf dieser politischen Ebene. Das heißt, was der Wunsch ist an die Politik, ist natürlich einerseits eine klare und ehrliche Kommunikation darüber, was nötig ist und einen klaren Plan, der einerseits natürlich irgendwie fachlich basiert ist, aber auch einfach zu kommunizieren ist, der aber vor allem im Gespräch mit jungen Leuten, mit auch betroffenen Beschäftigten in der Industrie vielleicht entstanden ist und der dann selbstbewusst vertreten wird und nicht immer klein geredet wird, sondern positiv gesagt wird, wir brauchen Klimaschutz, das ist das, was wir machen wollen. Und dann das auch im Wahlkampf selbstbewusst einfach nach vorne stecken und auch dabei ein bisschen Landespolitik, vor allem für junge Leute, wieder sexy machen und irgendwie vor Ort bringen und gerade in den Dialog mit jungen Menschen bringen. Das ist unsere Erwartung, die wir jetzt in der nächsten Zeit an die Landespolitik und dementsprechend natürlich auch an die SPD haben.
Und wieder zurück zu Soundcheck Politik. Wir haben gerade Greta Waltenberg von Fridays for Future gehört und wir hören natürlich auch gerade von jungen Menschen, die Erwartungen an die Politik haben, was das Thema Klimaneutralität angeht, aber die natürlich auch die Bedenken haben, was die politischen Maßnahmen angeht. Und hier wurde das Thema der Landesregierung angesprochen und gerade im Bereich der Mobilität hat ja auch der Klimasachverständigenrat angemahnt, dass hier mehr passieren muss zur CO2-Reduktion und da sind wir schon mitten im heutigen Thema. Und lieber Herr Professor Fichtner, ich würde gern mit Ihnen über die Fragen sprechen, welche Handlungsmöglichkeiten wir denn hier in Baden-Württemberg, in Deutschland insgesamt, aber vor allem auch in Baden-Württemberg haben. Und wenn die Reise jetzt hin zur batteriebetriebenen Mobilität geht, dann stellt sich ja immer auch die wirtschaftspolitische Frage nach der Wertschöpfung. Und wir haben ja erlebt, dass in den letzten 10, 15 Jahren, ich sage jetzt mal, die deutsche Automobilindustrie nicht euphorisch in Richtung der batteriebetriebenen Mobilität gegangen ist, vielleicht da auch wichtige Zeit verloren hat, weil man eben in den Verbrennungsmotor, ich sage es so pikant, ein Stück weit verliebt war. Ist da nicht erheblich auch an Wettbewerbsfähigkeit verloren gegangen? Beziehungsweise sehen Sie eine Chance, ich möchte es ja ins Positive drehen, dass wir mit unserem technischen Vermögen es auch schaffen können, gerade bei der Frage der Energiespeicherung, der Produktion vielleicht von höherwertigen Batterien wieder zurück ins Spiel zu kommen und auch wieder ein Stück weit eine Technologieführerschaft anzunehmen?
Ja und nein. Also es ist sicher so, dass im Bereich Batteriezellentwicklung und Batteriezellfertigung China im Augenblick uneinholbar vorne ist. Das sind also die Weltmarktführer, die schicken sich jetzt sogar an, die Bleibatterie zu ersetzen, die ja immer noch 30-40% des Weltmarkts ausmacht an Batterien, durch eine Natrium-Ionen-Batterie. Und da sind die also wird definitiv für. Aber die Batteriezelle ist ja nicht das Einzige, sondern es kommt ja auch darauf an, was man aus der Zelle macht. Da gibt es das Batteriepack und da gibt es noch das ganze Fahrzeug. Und während die Deutschen jetzt in der Vergangenheit traditionell immer gerungen haben mit der Software, weil sie einfach nicht verstanden hatten rechtzeitig, wie sich, ich sag mal, die Logik des Fahrzeugbaus entwickeln wird, es ist jetzt doch einigen Herstellern gelungen, wirklich konkurrenzfähige Sachen rauszubringen. Ja, ich denke jetzt gerade an unseren großen Hersteller aus der Stuttgarter Region. Die sind gerade dabei, ein Modell rauszubringen, wenn das alles so stimmt, was ich da in Vortests gesehen habe und gelesen habe, ist es Topklasse. Es ist wirklich erste Sahne, kann international an vorderer Stelle mithalten. Allerdings ist es jetzt halt ein einzelnes Modell. Ja, damit kann man noch keinen Autohersteller sanieren oder retten. Das heißt, wir bräuchten in verschiedenen Fahrzeugklassen, bräuchten wir halt auch ein entsprechendes Angebot. Und im Augenblick ist es halt so, dass gerade im Bereich der günstigeren Fahrzeuge, dass da China einfach vorlegt. Ja, jetzt wird irgendwie bekannt gegeben, dass der BYD Dolphin als Model Surf irgendwie nach Deutschland kommt. Ich habe den schon gesehen. Das ist schon so ein kleiner Elektroflitzer. Ja, für unter 20.000 Euro. Und der kostet in China jetzt, muss man sich festhalten, 7.600 Euro. Ja. Und das ist das, was ich gemeint habe vorhin, wenn man so die Abstände zu den Alternativtechniken sich anschaut. Die Batteriefahrzeuge werden jetzt aufgrund der sehr stark gesunkenen Batteriezellpreise halt billiger als die Verbrenner. Und dann halten sie halt noch mehrmals so lange. Das ist ja auch nicht in den Köpfen. Da gibt es schon die ersten Hersteller. Die Firma Geely bringt einen PKW raus. Da sagen sie, da gibt es keine Degradation der Batterie mehr in der ersten Million Kilometer. Ja? Das heißt, wenn ich das Ding nach 250.000 Kilometer verkaufe, weil er mir langweilig geworden ist oder so, dann ist die Batterie noch neu. Ja? Und das sind alles solche Sachen, die kommen von dort hier rüber. Nehmen wir auf und setzen sie um und versuchen dann daraus noch irgendwie eine Wertschöpfung zu generieren. Aber der Einstieg in diese Grundtechnologie, die Batteriezellfertigung, das hatte man in Deutschland versucht in 2010er Jahren. Wir waren da auch wirklich führend mit dabei. Da gab es ein großes Werk in Kamenz für die Firma Litec, eine Tochter von Evonik. Ja gut, die haben das erlebt, was alle Batteriezellfertiger erleben, nämlich am Anfang produzieren die eine Menge Ausschuss. Das müssen sie raussortieren und dann werden die restlichen Zellen, die sie verkaufen, halt relativ teuer. Ja. Und dann kam eben besagter Automobilhersteller aus Süddeutschland, hat sich das angeguckt, hat es gekauft, hat festgestellt, die schreiben ja nur einstellige schwarze Zahlen, ist uns zu langweilig, machen wir wieder dicht. In der Zwischenzeit haben die Chinesen angefangen gehabt, die haben genau die gleichen Probleme gehabt. Ja, die haben auch Schlamm geschippt jahrelang, aber die haben es durchgehalten. Am Ende kamen sie raus und waren Weltmarktführer. Die haben konsequent ihre Gewinne alle immer wieder reinvestiert und sie hatten vor allem den langen Atem. Und das halte ich für eine kritische Sache in Deutschland, aber auch in Europa. Wenn wir es nicht schaffen, eine Technologieentwicklung über länger als 3, 4, 5 Jahre zu begleiten. Und wenn die Investoren dann immer kalte Füße bekommen zwischendurch, werden wir in Zukunft alle Produkte, die einen längeren Atem in der Entwicklung brauchen, werden wir irgendwo anders herkaufen, wahrscheinlich aus Asien. Ne? Da sind wir einfach nicht mehr in der Lage dazu, weil unser Mindset das nicht mehr möglich macht. Wir wollen schnellen Profit und denken, dass es auf Dauer rechnet. Tut's aber nicht.
Und das ist, glaube ich, das, was man ganz vielen Chefetagen auch mal wieder sagen muss, dass auch das Nachhalten wichtig ist. Und ich glaube, dass gerade dieses Thema des Einstiegs in die E-Mobilität ja für viele im Moment noch eine Schwelle ist, die relativ hoch liegt. Also das war ja das Thema, wenn man die Flotten der deutschen Hersteller anguckt, dann waren ja bis vor kurzem kaum Fahrzeuge unter 30.000 oder 40.000 Euro zu haben. Und die Bedenken waren ja zum einen die Reichweitenangst, Sie haben gerade angesprochen, da ändert sich ja auch was ganz erheblich. Dann die Frage der Sicherheit, was das Tanken angeht oder das Laden angeht, also die Ladeinfrastruktur. Da haben wir ja durchaus auch Fortschritte, auch was das Schnellladen angeht. Und insgesamt hat diese Thematik natürlich auch eine emotionale, sehr subjektive Seite. Ich habe von Leuten gehört, die auf die E-Mobilität umgestiegen sind und veritable Angst hatten, was sich da jetzt verändert zu ihrem bisherigen Fahrverhalten, die aber dann relativ schnell gemerkt haben, dass sich diese Ängste doch wieder in Luft auflösen. Jetzt frage ich mal den E-Autofahrer Fichtner, wie war denn das bei Ihnen ganz subjektiv, was den Umstieg angeht? Wie ungewohnt war es und wie lange hat es gebraucht, bis Sie gesagt haben, warum habe ich früher mal Benzin oder Diesel durch den Auspuff gejagt?
Also ich bin ja nie hundertprozentig umgestiegen. Ich habe immer noch einen alten Alfa Spider in der Garage.
Okay.
Im Sommer noch rausfahre. Aber immer, wenn ich mal eine Zeit lang elektrisch gefahren bin und steige wieder in den Alfa, dann sage ich mir, Mann, was für eine Ölmühle. Ja.
Ja,
und da musst du erstmal auf 3000 Umdrehungen hochnudeln, bis da mal was geht. Und mein erstes Elektroauto hier, das war ein BMW i3. Das war so eine leichte, kleine Maschine. Und dann halt mit diesem Elektroantrieb, Hinterradantrieb, ja, da stehe ich an der Ampel, da mache ich jeden Sportwagen nass, sage ich mal.
Der schiebt ganz ordentlich an, glaube ich.
Der macht einfach zack und ist weg. und das ist ein Aha-Gefühl. Ich habe dann später einen kreuzbiederen Opel Ampera E gefahren, also so eine kleine Familienkutsche, sehr langweilig. Aber wenn ich da mit 50 durch die Stadt gecruised bin und habe dann mal von einer Ampel, die auf gelb gehen wollte, habe ich nochmal einen Kickdown gemacht. Ja, da drehen die Räder durch bei 50 km/h. Das habe ich beim Spider noch nicht erlebt. Spaß beiseite. Was halt ganz anders ist, ist so einerseits dieses absolut direkte Gefühl des Fahrens, wenn ich ein bisschen was an Pedal mache, tut sich sofort was. Und dann habe ich einerseits den starken Anzug, aber ich habe andererseits auch diese Stille. Das heißt, wenn ich hier über die Schwäbische Alb cruise, das ist halt wie wenn man so dahin segelt. Ja. Und das Nächste, was man halt tatsächlich vermisst beim Verbrenner, ist dann auch dieses Rekuperieren. Ne? Wenn ich irgendwo einen Hügel runterfahre und ich fahre elektrisch, dann sehe ich, wie da die Batterie wieder auflädt. Ja. Und beim Verbrenner sehe ich irgendwie, dass die Bremsscheiben glühen oder sowas. Ja. Das krasseste Beispiel war vor 2 Jahren, da waren wir irgendwie in Italien und sind mit dem Spider wieder zurückgefahren, den Julia-Pass runter. Da fährt man 25 Kilometer bergab. Hinter mir war ein Tesla. Ja, während ich dann ständig auf der Bremse stand, wusste ich, dieser blöde Tesla, der hat, wenn er unten ist, hat er seine Batterie wieder aufgeladen.
Ich wollte gerade sagen, der tankt gerade, ja?
Ja, also das sind halt so die Aha-Momente und ich meine, ich liebe meinen Alpha, aber der ist auch irgendwann mal am Ende. Das wird kein Verbrenner mehr.
Ja. Und wenn Sie jetzt aus Ihrer wissenschaftlichen Sicht das Ganze anschauen, was wären jetzt Ihre Wünsche in Richtung, wir haben eine neue Bundesregierung, wir haben eine Landesregierung, die unter Druck ist, was das Thema Klimaneutralität angeht, die ja ihre selbstgesteckten Ziele auch nicht erreichen wird. 2040 haben die ja einen Koalitionsvertrag geschrieben. Was würden Sie denen raten? Und zwar jetzt meine ich im besten Sinne raten, wie sie es schaffen könnten, ihre Klimaziele möglicherweise doch schneller zu erreichen. Reden wir über Ladeinfrastruktur? Reden wir über möglicherweise auch Kaufanreize, dass diese E-Fahrzeuge schneller in den Markt kommen? Reden wir davon, dass sie sagen, wir sind jetzt an einem Punkt, wo sich die Kurven treffen, also wo das E-Auto auch günstiger wird als der Verbrenner? Was sind so die zwei, drei Schlüsselstellen oder Schrauben, an denen Sie drehen würden, wenn Sie Politik wären, um das Ganze jetzt schneller ausrollen zu können und schneller auch in eine batteriebetriebene Mobilitätswelt zu kommen?
Also ich weiß nicht, ob das eine Frage der Politik alleine ist oder ob da nicht auch die Presse und die Gesellschaft mitwirken muss. Aber wo wir ein ganz großes Problem haben, ist in unserer Diskussion, die immer alles zerredet. Ja, also wenn ich mit meinen Kollegen spreche aus anderen Ländern, die hören zu, was hier über E-Fuels geredet wird, über Wasserstoff und sowas, die schütteln den Kopf, sagen, seid ihr noch bei Trost. Ja. Und dieses ewige Hin und Her, das Vor und Zurück, ob das jetzt in der E-Mobilität oder bei den Wärmepumpen oder sonst irgendwas ist, das führt letzten Endes dazu, dass ein Investor sich das Ganze von außen anguckt, ja, und sagt, oh, könnt ihr euch mal bitte für irgendeinen Weg entscheiden und ich überlege mir dann in der Zwischenzeit, wo ich mein Geld woanders unterbringe. Und genau das ist in Deutschland und in Europa passiert die letzten Jahre. Es gab eine massive Verunsicherung, ich behaupte es mal mit Absicht, der Verbraucher. Da wurde alles schlecht geredet, was Elektro hieß. Und um Gottes Willen musste unbedingt weiterhin Öl und Gas verbrannt werden. Ja, wurde auch in bestimmten Medien so gepusht. Und das ist die Grundlage von allem. Was regulatorisch angeht, ich bin jetzt kein Ökonom, da traue ich mir jetzt nicht zu, die beste Lösung vorzustellen. Aber ich glaube, dass man natürlich im Eingangsbereich gewinnen kann, wenn man subventioniert. Na gut. Weiß ich jetzt aber auch gezeigt hat, dass die Autohersteller, nachdem die Subventionen von Habeck gestrichen wurden, haben die Autohersteller ihre Preise angepasst. Ja. Im Augenblick gibt es immer noch Leute, die das bedauern, dass es keine Subventionen mehr gibt. Aber die Preise sind gesunken. Und es sind zum Teil billiger als vorher mit Subventionen. Ja. Das heißt, da muss man fragen, wie das tatsächlich weitergeht. Ich würde halt weiterhin an der Infrastruktur arbeiten. Das ist wichtig. Die Netze müssen ausgebaut werden. Wir haben jetzt im Augenblick schon 150.000 Ladepunkte. Das ist schon ziemlich viel. Aber es gibt immer noch weiße Flecken auf der Landkarte und wir brauchen Lösungen, vor allem auch in den Städten. Ja, da ist in einigen Städten ist dann noch so ein bisschen Tabula rasa. Da ist noch keine gute Lösung da für jemanden, der elektrisch fährt. Ja. Aber mittlerweile, wenn man an Schnelllader fährt, ich meine, ich kann je nach Auto kann ich zwischen 10 und 20 Minuten aufladen. Ja, das ist kein Ding mehr. Das reicht dann vielleicht gerade nochmal irgendwie für eine Biopause oder für einen Kaffee, wenn es hochkommt. Ja. Dann ist die Kiste schon wieder voll.
Okay. Lieber Herr Professor Fichter, das war für mich wieder ein äußerst lehrreiches Gespräch. Ich möchte Ihnen ganz herzlich danken. Ich habe es Ihnen ja schon angekündigt oder vielleicht auch angedroht, dass wenn mir mal wieder irgendjemand irgendeinen Unfug erzählt über die Frage, was die Zukunft der Mobilität ist, dann würde ich den gern bei Ihnen vorbeibringen und dann können die gern mal den Alpha angucken, aber vielleicht dann auch auf Basis von wissenschaftlichen Fakten sich des Themas mal ernähren. Das ist was mir immer gut tut im Gespräch mit Ihnen. Ich möchte Ihnen ganz herzlich danken, weil ich glaube, Sie können die Dinge auch so erklären, dass Menschen sie verstehen. Und deswegen danke ich Ihnen herzlich, dass Sie heute bei diesem Podcast dabei waren. Und ich zitiere an der Stelle immer AC/DC. Und ich glaube, da geht es auch um Erkenntnisgewinn. It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Und manche brauchen vielleicht noch eine Weile, bis sie da sind. Aber ich glaube, wir dürfen die Hoffnung nie aufgeben, dass wissenschaftliche Vernunft siegen wird. Ich danke Ihnen ganz herzlich und freue mich, dass ihr alle dabei wart. Wenn ihr mögt, folgt mir gerne auf Social Media. Ihr findet mich unter Andreas Stoch und kommentiert auch gerne, was euch gefallen hat oder auch was nicht. Und wenn ihr Wünsche, Anregungen oder Fragen habt, dann schreibt mir gerne an podcast@spd.landtag-bw.de. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und lieber Herr Professor Fichtner, Ihnen alles Gute. Es hat mich sehr gefreut und bis bald.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Also ich mag das vielleicht noch ergänzen. Wenn wir diesen Weg nicht beschreiten, dann sind wir auf dem Highway to Hell.
Alles klar. Herzlichen Dank.